3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 19. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. Die Ermittlungen hatten eine unerwartete Richtung genommen, denn zwei junge Zeuginnen waren aufgetaucht und wussten Wichtiges zu berichten. Frau Zimmermann, Kikis Vermieterin, schenkte Kiki ihre Theaterkarte.
Kiki holte Federle, der nicht wusste, wie ihm geschah, aus seinem Büro. »Schnell, komm mit, wir müssen zu Rot.« »Strudel«, sage ich nur, »es gibt Neuigkeiten.« Und obwohl er sie an den verabredeten Termin bei Schnurzer erinnerte, zog sie ihn mit der Bemerkung, »das kann warten«, zum Vorzimmer ihres Chefs. Frau Bleicher, die Sekretärin, merkte schnell, dass sie etwas Eiliges zu besprechen hatten und meldete sie sofort an. Dr. Roth saß hinter seinem Schreibtisch, einen Stapel Papiere vor sich. Er legte den Stift weg, als Kiki, gefolgt von Federle, den Raum betrat. »Was gibt es denn so Wichtiges? Hoffentlich neue Erkenntnisse.« Mit einer Handbewegung forderte er sie auf, sich zu setzen. »Sie sind, wie mir scheint, ein schnelles Team«, sagte er lächelnd. »Ich glaube, mit Ihnen beiden habe ich zwei gute Ermittler zusammengespannt. Auch Ihre Berichte sind ausführlich, informativ und kommen auf den Punkt«, lobte er sie, noch bevor sie den Mund aufgemacht hatten. Dabei sah er sie wohlwollend über seine Lesebrille hinweg an. Kiki konnte sich über so viel Lorbeeren nur wundern. Bis dato hatte Dr. Roth sie kaum zur Kenntnis genommen und wenn, dann mit einem nicht sehr wohlwollenden Blick für ihre, zugegeben, manchmal flapsigen Bemerkungen. Aber für Lobreden war jetzt wirklich nicht die Zeit. Hastig begann sie, von Frau Zimmermanns neuen Tatsachen zu berichten. Alles sprudelte aus ihr heraus. Die Maiennacht, die ja nun nicht gerade sehr maienwarm gewesen sei, die beiden Verliebten, die einem Streit aus dem Weg gegangen waren, die späte Uhrzeit und der Aufbruch zur Linie 1, der Heimweg der beiden, das Klostergässle entlang, der von zwei vorbeieilenden Männern unterbrochen wurde, das Auto am Straßenrand, das helle Licht der Straßenlampe und die Namen und das Alter der beiden Zeugen. Dr. Roth und auch Federle waren ziemlich ärgerlich über die verspätete Meldung der jungen Leute. Aber obwohl sie noch einige Fragen hatten, konnte Kiki ihnen nicht mehr sagen als das, was ihr Frau Zimmermann mitgeteilt hatte. Und auch das war nur aus zweiter oder gar dritter Hand. Ob das alles der Wahrheit entspricht, kann ich natürlich nicht sagen. Aber meine Vermieterin ist eigentlich eine sehr gewissenhafte Person. Sie interessiert sich sehr für unseren Fall und ist eher zu genau und ziemlich pingelig. Wobei Kiki an die Tiraden über ihr abgestelltes Fahrrad im Flur denken musste. Sie war zig Jahre Kostümbildnerin im Theater und Kiki verstummte. Was hatte das jetzt mit dieser Zeugenvernehmung zu tun? Fragte sie sich, setzte aber gleich wieder an. Also deshalb finde ich, wir sollten die beiden Jugendlichen so schnell wie möglich vernehmen. Na, unbedingt. Ich denke, ich werde selbst mit Frau Michel hinfahren und die beiden herbringen. Dr. Roth wirkte wie elektrisiert. Er nahm seine Lesebrille ab und erhob sich rasch von seinem Schreibtischstuhl. »Ich kenne Herrn Bauer, den Rektor, persönlich. Er wird uns keine Schwierigkeiten machen.« »Das sieht ja gut aus. Chapeau, wie man Französisch zu sagen pflegt. Chapeau Ihnen beiden.« Er stand auf und kam eilig um seinen Schreibtisch herum. »Haben Sie denn bei den anderen Zeugen schon etwas erreicht? Die Zeit ist knapp und wir sollten die Ergebnisse unserer Recherchen unbedingt noch heute Vormittag zusammentragen.« Kiki dachte schuldbewusst an milde Radieschen, verbunden mit der Arie der Violetta. Aber andererseits, wenn das alles stimmte, was von Frau Zimmermann gekommen war, konnte sich Dr. Roth nicht beklagen. Wir haben jetzt im Augenblick einen Termin mit diesem Herrn Schnurzer. Er ist von seinen Reisen zurück und wir erreichen ihn sicher noch in seinem Büro, sagte Federle und sah hastig auf seine Uhr. Die letzte Geliebte ist auch aufgetaucht. Die sprechen wir noch in der Mittagspause. Eilig verließen sie das Büro. Etwas enttäuscht war Kiki schon. Sie hätte zu gerne die beiden Schüler befragt. Vielleicht hatte der Chef ja ihre Enttäuschung gespürt. Bevor sie das Vorzimmer verließen, riss er die Türe zu seinem Büro auf und rief ihnen nach. Übrigens, Frau Wunder, wenn Sie nachher Zeit haben und im Haus sind, wäre es mir recht, Sie würden an der Vernehmung der Jugendlichen teilnehmen. Herr Federle, wenn Sie dann die Eltern der Schüler ermitteln könnten? Jetzt musste alles flott gehen. Kiki wollte so schnell wie möglich wieder zur Dienststelle zurück. Schnell liefen sie die Treppen hinunter und eilten ins Fischerviertel, das Quartier mit den meisten alten Ulmer Gebäuden. Beide waren bester Laune. So gelobt zu werden von ihrem Chef, das kam sicher nicht so oft vor. Und Federle, der schon einige Jahre länger in der Dienststelle arbeitete, bestätigte es Kiki, während sie im Laufschritt über den Weinhof am Stadtarchiv vorbei in die Königsgasse einbogen. Sind das jetzt meine oder deine Berichte, die so ungemein informativ sind? Witzelte Kiki, als sie so eilig nebeneinander hergingen. Oder sollen wir das Lob trennen? Deine sind informativ und meine kommen auf den Punkt. Federle amüsierte sich. Ach, nehmen Frau Kriminalassistentin doch einfach alle drei Adjektive auf ihr Konto, dann werden Frau Kriminalassistentin bald Frau Kriminalrätin und wer weiß, was noch sein. Rief er Kiki lachend und während er mit einer tiefen Verbeugung die Türe zu einem alten Gebäude in der Königsgasse aufstieß und sie für Kiki mit elegantem Schwung geöffnet hielt. Hinein mit der informativen, ausführlichen und punktgenauen Rechercheurin, darf ich bitten? Kiki blickte Federle von oben herab an. Sie versuchte es zumindest und schritt, wie sie fand, königlich kerzengerade an ihm vorbei in den Vorraum. Das hocherhobene Haupt hatte ihr leider die Sicht auf die kleine Stufe verwehrt, die sie nun ganz unköniglich in den Raum hineinstolpern ließ. »Oh, der Ritter, ah, der Retter!« stöhnte sie, als Federle sie glücklicherweise noch auffing und damit vor einem Sturz bewahrte. »Fühlt sich nicht schlecht an«, schoss es ihr durch den Kopf, als Federle sie so in seinen Armen hielt. Und dies, wie sie bei sich feststellte, etwas länger als nötig. »Kommen Sie nur herein«, hörten sie eine tiefe Stimme aus dem Nebenraum. »Ich habe Sie schon erwartet.« Das Gesicht nahe an ihrem sah Federle Kiki tief in die Augen. Ach, »so steht das wohl in Romanen«, schoss es ihr durch den Kopf. Er sah ihr tief in die Augen. Fritz kam immer näher, so als erwartete er etwas Bestimmtes. Dann löste er übertrieben langsam seine Arme von ihr. Sie wandten sich der offenen Türe des angrenzenden Büros zu. Kiki staunte nicht schlecht. Das war ein Büro. Da hätte man das ihrige 20-mal hineinstellen können und es wäre immer noch Platz gewesen. Auch der Schreibtisch hatte Maße. Aber hallo, dachte Kiki anerkennend. Da hatten die Gemeinderäte aber geklotzt, als sie diesem Herrn Direktor sein Domizil genehmigt hatten. Der ganze große Raum und auch die restlichen Büros waren in einem sehr alten Gebäude untergebracht. Das Haus war anscheinend ausgeräumt und dann neu gestaltet worden. Da liefen die Deckenbalken offen durch den Raum und waren zur dekorativen Gestaltung genutzt worden. Das übrige Ambiente brauchte sich nicht zu verstecken. Die Möbel, sehr geschmackvoll ausgewählt, wie Kiki anerkennend bemerkte, ergaben einen wundervollen Gegensatz. Alt und neu, er war sehr gelungen, dieser Arbeitsraum. Da musste man schon einen finanzkräftigen Gönner haben, wenn man in einem solchen Büro residieren durfte. »Nehmen Sie doch Platz, ich komme gleich«, tönte es vom Schreibtisch her, und obwohl sie angeblich erwartet worden waren, hatte der Herr Direktor noch einiges zu erledigen. Zu früh sollte man sich Gästen auch nicht zuwenden, das sähe ja aus, als hätte man keine Arbeit. Während sie sich in einer Ecke des Büros in dem Besuchersessel niederließen, überlegte Kiki angestrengt, was sie in der Besprechung vor kurzem über den Mann und seine Stellung in der Stadt gehört hatte. Was war es denn gewesen, weshalb die Kollegen gelacht hatten? Er sei zunächst was gewesen? Sie wusste es nicht mehr genau, was es war. Bäcker oder Ingenieur oder was? Das konnte sie jetzt nicht klären. Da musste sie später Väterle fragen. Oder noch besser, Manni. Der war in Ulm aufgewachsen und wusste über den Tratsch in der Stadt bestens Bescheid. Auf jeden Fall, das wusste sie noch, sei er der Dutzfreund des Kulturbürgermeisters und Direktor eines neu geschaffenen Institutes. Alle Achtung, musste sie denken, das muss einer erst einmal durchpowern. Aber sie war sich sicher, das gab es in jeder Stadt, dass sich die Mächtigen solche Günstlinge hielten. Früher hatten sich die Fürsten und Könige ja auch Zwerge oder solche Spaßmacher gehalten, die sie je nach Belieben belohnen oder bestrafen konnten. Naja, er hat aber doch etwas länger dazu gebraucht für das Treppchen zum Herrn Direktor, kam es ihr in den Sinn, als sie den älteren Mann betrachtete, der sich jetzt kurz hinter dem Schreibtisch erhob, um sich zu ihnen zu setzen. Sie überließ es gerne Väterle, die Vernehmung zu führen, und betrachtete den Mann vor sich, wie er mit vorquellendem Bauch in seinem Sessel versunken war. So sahen also Direktoren aus. Eigentlich hatte der Mann vor ihr etwas Froschähnliches, so aufgeblasen, wie er da saß. Nur der graue Dreitagebart deutete eher auf einen erkrauten Biber hin, zumal seine Vorderzähne beim Sprechen lang und deutlich zu sehen waren. Da hatte sich das Zahnfleisch wohl schon altershalber zurückgezogen. »Kiki, könnten Sie sich konzentrieren?« hörte sie im Geist wieder einmal ihre Ausbilderin mahnen. Sie waren also keineswegs an der Auffinanzierung der Hallen des Toten beteiligt, hörte sie Väterle gerade sagen. Nein, nein, zu keiner Zeit. Ich war mit diesem Toten zwar befreundet, aber um in eine solche Hallenlandschaft zu investieren, müsste man schon einiges in der Hinterhand haben, was bei mir nicht der Fall ist. Diese Freundschaft hörte also beim Geld auf, wie man so schön sagt, versuchte Väterle, die etwas gespannte Atmosphäre zu lockern. Ja, ja, durchaus. Herr Schnurzer richtete sich etwas in seinem Sessel auf. Ihnen kann ich es ja sagen. Wir sind, das heißt, wir waren eine Skatrunde. Ich, der Kulturbürgermeister und Herr Bader. Und bei einer solchen Freizeitfreundschaft spielt Geld nun wirklich keine Rolle, es sei denn beim Einsatz, den man durchaus aus der Hosentasche bezahlen kann. Väterle zeigte sich von dieser hochrangigen Freundschaft wenig beeindruckt. Wann haben Sie sich denn das letzte Mal getroffen? Wollte er wissen. Am Donnerstag, vor 2 Wochen, gab Schnurzer Bescheid. Wir trafen uns immer donnerstags, aber letzten Donnerstag war ich ja schon unterwegs nach Linz. Seither haben Sie Herrn Bader nicht mehr gesehen oder gesprochen? Sie sagen es. Wir waren erst diesen Donnerstag wieder verabredet. Im Hotel Blümle, das ist das alte Ulmer Gasthaus in der Rabengasse. Da sitzt man sehr schön und vor allem, man ist unter sich. Aber jetzt müssen wir uns wohl nach einem neuen Skatbruder umschauen. Und Ihre Reise? Hakte Väterle nach. Wie schon erwähnt, war ich übers Wochenende unterwegs, aber nicht im Norden Deutschlands, sondern donauabwärts in Linz. Linz sagt Ihnen sicher etwas, Frau Wunder, wandte er sich mit einem charmanten Lächeln an Kiki. Wir kennen ja alle die Linzer Torte. Er lachte laut über seinen kleinen Scherz und fuhr dann fort. Meine Frau ist Kulturbeauftragte meines Institutes und in dieser Eigenschaft waren wir zusammen in der Kulturstadt Linz. Ich kann Ihnen gerne Referenzen geben, mit wem wir dort alles zusammen waren. Das reicht vom dortigen Kulturbürgermeister bis zum Oberbürgermeister. Außerdem waren auch von Ulm einige Stadträte mit dabei. Die Namen gebe ich Ihnen gerne. Ulm will sich doch in absehbarer Zeit als Kulturhauptstadt bewerben, gab er sich etwas geheimnisvoll. Wissen Sie, wir sind Spitze im Süden, wie unser Slogan heißt, aber das reicht nicht ganz. Wir müssen noch spitzer werden. Aber nicht nur meine Gattin war in puncto Lobby unterwegs. Sie wissen vielleicht nicht ganz über die Aufgaben meines Instituts Bescheid. Darf ich Sie unterbrechen? Hakte Kiki ein, bevor dieser Mann vor Ihnen jetzt die ganze Geschichte seiner, wie die Kollegen meinten, erfolglosen Tätigkeit ausbreiten würde. Können Sie sich denn erklären, wie Sie auf unsere Liste der möglichen Geldgeber gekommen sind? Direktor Schnurzer verneinte kopfschüttelnd. Auf seine Frage konnte und wollte ihm Kiki auch nicht sagen, wie diese Liste im Präsidium zustande gekommen war. Nachdem sie ihm bedeuteten, sie würden seine Angaben noch einmal überprüfen, ließen die beiden Ermittler den schwergewichtigen, grauen Herrn in seinem großen Büro an seinem großen Schreibtisch zurück. Kiki nahm noch den Blick wahr, den er ihr zuwarf, bevor sie die Türe hinter sich schlossen. Solche taxierenden Blicke ihrer Figur konnte sie für den Tod nicht ausstehen. Was dachte der sich eigentlich, der alte Affe, dass er sie mit seinem Direktorentitel beeindruckt hätte? Oder mit seinem Büro oder mit was? Hätte sie sich nur nicht umgedreht. Ich finde, er scheint mit all dem nichts zu tun zu haben, sagte sie heftiger, als sie wollte. Aber hast du auch nur ein Wort des Bedauerns über den Tod seines Kartfreundes gehört? Federle musste lachen. Das war jetzt wieder ein Gespräch. Was den Mord betrifft, scheint er ja aus dem Schneider zu sein. Da bin ich deiner Meinung. Das sind eindeutig zu viele Zeugen. Und was für welche? Das mit dem Geld müssen wir unbedingt noch überprüfen. Der gibt sich ja als einer der Ärmsten aus. Hast du die Hochglanzbroschüren für dieses Schwindelinstitut gesehen, die auf dem Glastischchen lagen? Die sind super teuer, sage ich dir. Aber lass uns nachschauen, ob die beiden Zeugen schon im Präsidium sind. Und um 12 müssen wir dann noch mit dieser Frau Tarik reden. Tatsächlich, die beiden Jugendlichen waren schon hier. Herr Dr. Roth hatte sie in getrennte Vernehmungszimmer gesetzt. Kiki sah, als sie eintrat, ein ausgesprochen hübsches junges Mädchen vor Suse Michel am Tisch sitzen. Dass diese Tochter den Vater beunruhigte, konnte sie verstehen. Sie war mit einem sehr kurzen Minirock bekleidet und unter ihrer knappen Jacke schaute ein bedrucktes, bauchfreies T-Shirt hervor. »I like«, konnte Kiki entziffern. Wen diese hübsche junge Frau liebte oder auch was, blieb ihr verborgen. Die Turnschuhe an den Füßen waren von der Marke, die heute alle Jugendlichen trugen, zumindest die, deren Eltern es sich leisten konnten. Wie eine Muslimin sah dieses Mädchen ja nun überhaupt nicht aus. Keine Kopfbedeckung, kein langer Rock, ganz im Gegenteil. Waren wohl ganz fortschrittliche Menschen die Eltern. Kiki erinnerte sich, dass auch sie mit 17 ziemlich unterwegs gewesen war. Überall, wo es etwas zu feiern gab, war sie dabei. Allzu lange war das bei ihr ja auch nicht her. Auch Sirja und Christoph hatten immer darauf bestanden, zu wissen, wo sie war. Und das Treffen mit einer angeblichen Freundin, die in Wirklichkeit Roland oder Max hieß, hatte sie auch betrieben. Die Eltern mussten ja nicht immer alles wissen. Dilek schien etwas nervös zu sein. Wahrscheinlich war es ihr erster Besuch auf einer Polizeiwache. Sie strich sich, während sie berichtete, immer mal wieder die blonde Haarsträhne aus dem runden Gesicht. Eigentlich noch ein richtiges Kindergesicht, stellte Kiki fest, aber die dichten Haare schon von schwarz nach blond gefärbt. Allerdings nicht sehr sorgfältig. Sie hatte eine angenehme Stimme und erzählte, trotz ihrer Aufregung, flüssig von ihren Erlebnissen in der Mordnacht. Was sie berichtete, war so ziemlich dasselbe, was Frau Zimmermann schon von Dileks Mutter erfahren und an Kiki weitergegeben hatte. Für Suse war es allerdings neu, und da der Bericht auf Band genommen wurde, fragte sie auch immer wieder nach. Würden Sie die Männer denn wiedererkennen?« wollte Kiki dann wissen. »Ich glaube schon«, meinte Dilek etwas zögernd. »Es war halt schon dunkel und so genau habe ich auch nicht hingeschaut.« »Wir versuchen es einfach und machen ein Phantombild der beiden.« Kiki begleitete das Mädchen in die Abteilung, die für Suchbilder zuständig war. Kollege Kolb vom Erkennungsdienst war ein freundlicher Mann und begann sofort sehr geduldig mit Dilek die einzelnen Merkmale der Männer durchzugehen. Die Zeugin sollte sich zunächst auf einen der Männer, dann erst auf den zweiten konzentrieren. Langsam und nach vielem Hin und Her und noch einmal eine andere Nase und wieder ein neues Augenpaar entstand dann doch relativ bald das Bild eines durchschnittlich aussehenden jüngeren Mannes mit gelocktem Haar. Aber das hatte die junge Zeugin schon gleich zu Anfang gesagt, dass es sich bei den beiden um einen jüngeren und einen älteren Mann handelte. Auch der Ältere erschien in relativ kurzer Zeit auf dem Bildschirm. Als Kiki sich die Gesichter näher ansah, meinte sie sogar, eine Ähnlichkeit festzustellen. Das wäre etwas, wenn es sich bei den beiden um Vater und Sohn oder um sonst ein verwandtschaftliches Verhältnis handeln würde. Und noch besser, wenn es tatsächlich ihre gesuchten Täter wären. Denn das war natürlich noch keineswegs sicher. Bilder hin oder her. Die beiden konnten sonst etwas an diesem Flüsschen gewollt haben. Sie konnten dort spazieren gegangen sein und den Toten gesehen haben, wie er da lag, und sich gedacht haben, nichts wie weg. Oder sie waren vom Klosterhof hergekommen, hatten die Auseinandersetzung gehört und wollten sich, wie die beiden Jugendlichen, nicht darin verwickeln lassen. Es könnte auch das Einbrecherduo sein, hinter dem die Kollegen seit einigen Tagen her waren und das sie immer noch an der Nase herumführte. Es gab tausend andere Möglichkeiten, dachte Kiki. Aber es gab eben auch die, dass sie es waren, ihre Täter. Erst mussten sie sie aber haben. Vorher war jede Spekulation zwar erlaubt und sogar erwünscht, aber dennoch ziemlich müßig. Da gab es doch das Sprichwort mit einem Bärenfell. Das hatte die Omi manchmal von sich gegeben, wenn Kiki sich in Wunschträumen über Reisen verlor, die sie machen würde, sollte sie einmal ganz, ganz viel Geld haben. Ach, die Omi mit ihren Sprüchen. Ja, jetzt fiel es ihr wieder ein. Das Fell nicht verteilen, bevor man den Bären erlegt hat. Was die Großmutter wohl mit Bären zu tun gehabt hatte? Lebte ihr ganzes langes Leben in Berlin und hatte bestenfalls die Bären im Tiergarten besucht. Aber mal sehen, ob diese beiden auf den Ausdrucken nicht doch ihre Bären waren und sie ihnen tüchtig die Krallen stutzen würden. Dileks Freund Stefan Köberle war inzwischen von Suse und Dr. Roth befragt worden. Er bestätigte im Großen und Ganzen die Angaben seiner Freundin. Und als ihm die Phantombilder vorgelegt wurden, war er auch damit einverstanden. Doch, stimmte er zu, das hat die Dilek super getroffen. So haben die beiden ausgesehen. Ziemlich genau so, doch, doch. Wir müssen sie beide wahrscheinlich noch zu einer Gegenüberstellung bitten, teilte ihnen Dr. Roth das weitere Vorgehen mit. Dann wurde Stefan seinem Vater überlassen, der inzwischen eingetroffen war, um ihn abzuholen. Dilek nahm er gleich mit und da es für den Unterricht schon zu spät war, würde er sie bei ihren Eltern am Eselsberg abliefern. Man sah den beiden Jugendlichen an, dass sie erleichtert waren nur als willkommene Zeugen und nicht als gesuchte Täter in diesen Mauern agieren zu müssen.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.